Sci-Podcast Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Sendung. Walter Obertanner stammt aus einem kleinen Dorf in Tirol und es war ein langer Weg von dort nach Hamburg, wo er zum Zeitpunkt dieses Gesprächs, also 2017, das Hamburger Satya Sai Zentrum leitete. Im April 2023 hat Walter seinen physischen Körper verlassen und ist jetzt bei seinem geliebten Swami. Weit war der Weg nicht nur entfernungsmäßig, weit war er auch im übertragenen Sinne, denn dieser Weg war für Walter mit vielen Stolpersteinen gepflastert. Oft verlor er unterwegs den Mut, aber zuletzt hat er ihn dann doch gemeistert. Hören Sie heute im ersten Teil, wie Walter seinen Weg zu Sai Baba beschreibt. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Ganesha Sharanam, Sharanam Ganesha, Ganesha Sharanam, Sharanam Ganesha, Ganesha Sharanam, Sharanam Ganesha, Ganesha. Lieber Walter, wie eben schon angekündigt, war dein Weg zu Baba mit vielen Stolpersteinen gepflastert. Erzähl doch einfach mal von Anfang an, wie es begann, damals in Tirol.
Ja, ich war damals in Innsbruck in einer spirituellen Buchhandlung und habe nach einer Hilfe gesucht, weil ich war in einem sehr, sehr großen Leid, das mich schon viele Jahre durch die halbe Welt gezogen hat, durch viele Wunderheiler, Ärzte und so weiter. Und ich konnte keine Antworten finden, woher das kam. Das hat mich sehr, sehr traurig gemacht. Und irgendwann kam ich durch meinen Bruder in diese indische Philosophie, hörte von einem Paramahansa Yogananda. Ja, und so kam ich in diesen Buchladen und hoffte, irgendjemand zu finden, Arzt, Wunderheiler, Heiligen, auch wenn ich das gar nicht so glauben konnte, der oder die mir helfen konnte.
Das war wann?
Das war 2003.
Und wie ging es dann weiter?
Genau, ich war in dem Buchladen, guckte alles durch, war davor schon bei einem Rüdiger Dahlke in Bayern, hatte Reinkarnationstherapie gemacht, hat alles nichts gebracht, meine Verzweiflung wurde auch immer größer, fand nichts und war schon wieder beim Rausgehen. Und da fiel mir auf der linken Seite eine Broschüre auf. Ein Mann mit orangener Robe, riesengroßen Haaren, dunklem Gesicht. Und ich blieb stehen und guckte runter und dachte, der kommt mir doch bekannt vor. Woher kenne ich denn den? Und dann fiel mir ein, dass in einem unserer Nachbardörfer, ich komme aus einem kleinen Dorf in Tirol, ein Mann war, der Geigen baute. Und dieser Sai Baba sah dem verblüffend ähnlich. Und ich dachte, das gibt es doch gar nicht. Und öffnete dann diese Broschüre, diesen Flyer. Und da waren unglaublich viele Bücher drin als Vorschläge. Und unter anderem ein Buch, Sai Baba und seine Wunder.
Von Murfitt.
Genau, von Murfitt. Und dieses Buch war nicht vorrätig. So fragte ich den Buchhändler, können Sie mir das Buch bestellen? Ich bekam dieses Buch und las es. und las von diesen vielen Wundern, von Heilungen, Materialisationen. Es hat mich tief berührt und ich dachte, sollte das meine letzte Chance sein, dieser Mann nach Indien, ich in dem Zustand, eher gedacht an Suizid, an raus aus diesem Körper, wie sollte ich jemals nach Indien kommen? Ich konnte mir das alles nicht vorstellen. Aber das war so der Anlass, mich damit zu beschäftigen. Es war keine Entscheidung mehr zu treffen. Ich musste dahin, dass man möglicherweise dieser Mensch, damals wusste ich nicht, dass Baba ein Avatar ist, geschweige ein Heiliger, dass dieser mir helfen konnte. Es war mein allerletzter Strohhalm. Ja, und so kam ich dann immer stärker mit Sai Baba in Berührung. Ich lernte Menschen kennen, die kamen in mein Leben. Ich war ganz interessant. Ich war bei der Post Briefträger in Innsbruck in einem ganz unwegsamen Gelände mit Allrad und Winter und Schnee. Ich hatte ungefähr 300 Parteien zu beliefern und von diesen 300 Parteien traf ich 4 Sai Baba Devotees und das unglaublich, als ich dieses Gesicht kannte. Und ich, als Briefträger kommt man ja auch in die Wohnung rein und ich sehe dann sogar ein Haus, wo eine Frau Babas Prashanthi Nilayam gezeichnet hatte auf der Wand. Und ich sagte, das kann doch nicht sein. Und Baba-Bilder und Vibhuti und Geschichten. Ja, und diese Menschen gaben mir dann immer wieder Tipps, ich sollte mich doch bei dem und dem melden. Dann bestimmt würde mich Sai Baba so führen, dass ich vielleicht jemanden finden würde, um gemeinsam nach Indien zu fliegen. Und das war dann wirklich tatsächlich so.
Er hatte also schon die Angeln nach dir ausgeworfen?
Er hatte, wie wir heute wissen, schon die Angeln ausgeworfen. Und es ist ja so, dass ja nicht wir zu Baba fahren, sondern er uns ruft, uns holt. Das hat er ja auch immer wieder gesagt. Und ja, so lernte ich in der Nähe von mir und ein Ehepaar kennen, Armin und Evi, und die auch in ihrem Keller ein Zimmer hatten, wo sich eine Sai Baba-Gruppe getroffen hat, wöchentlich zum Singen. Und da kam ich hin und ich war heillos überfordert, dachte, was mache ich denn hier, was sind denn das für Menschen, oh Gott, was macht das Leben mit mir? Es war ganz schwierig und es waren unglaublich viele Widerstände in mir. Aber das wurde dann weniger und weniger und die zwei sagten dann, ach, sie würden ja nach Indien fliegen und sie könnten mir Tipps geben und. Und so kam es dann zwar im ersten Mal nicht, dass wir gemeinsam gefahren sind, aber ich durch sie unglaublich viele wertvolle Tipps bekam, die für mich wichtig waren, um mich überhaupt auf dieses Abenteuer einzulassen, mit einer Angst im Gepäck, auch zu wissen, komme ich hier überhaupt nochmals lebendig zurück, in so ein Land zu fahren, in eine fremde Kultur und trotzdem immer wieder zu wissen, ich habe keine andere Chance. Und so formte sich dann ganz, ganz langsam meine erste Reise nach Prashanthi Nilayam.
Ankunft in Indien, aus einem Tiroler Dorf nach Indien, Kulturschock?
Ja, natürlich, ich hatte mir vor meiner ersten Reise Bilder über Indien angeschaut. Ja, Phönix, Arte, war ja immer wieder was zu sehen. Ich hatte wohl auch das Heftigste mir rausgezogen, nämlich eine Dokumentation über Kalkutta, wo man natürlich schon das Extremste abbekommt und ich, um Gottes Willen, was soll ich denn da machen? Ich weinte bitterlich und ganz außergewöhnliche Sachen passiert, paranormale Dinge, die ich nicht zuordnen konnte. Ich wusste eigentlich nicht mehr, wie mir passiert. Bin in Bangalore gelandet und es hat aber eigentlich schon, wenn man Baba weiß, wie er wirkt, schon eigentlich ganz anders angefangen im Flugzeug, weil ich hatte einen Flugzeugnachbarn und er fragte mich, wohin ich fahren würde. Ich sage, ach, ich fliege nach Indien zum Heiligen und der kannte Sai Baba und dann ist mir natürlich das Dümmste passiert, was passieren kann. Ach ja, von dem habe ich schon gehört und ja, das soll ja so ein Zauberer sein und mit Zaubertricks und. Und ich saß dann da, dachte mir, hoffentlich stimmt das nicht. Und ich war ganz traurig und dachte mir, warum muss mir jetzt gerade dieser Mensch begegnen und mir meine letzte Hoffnung irgendwie zunichte machen. Aber er sagte dann, ja, ich habe hier schon eine Gruppe gesehen, Italiener, die fliegen auch zu diesem Sai Baba. Fragen Sie mal die Stewardess. Und tatsächlich hat es sich dann so gefügt. Es kam eine Frau auf mich zu, die sagte, du fliegst zu Sai Baba. Ich, ja. Ja, wir sind hier eine Gruppe. Wir kochen auch dort im Ashram. Und wir haben Zimmer reserviert. Und wenn du möchtest, kannst du mit uns mit dem Taxi mitfahren. Und ich fühlte mich unglaublich beglückt und mir fiel eine ganz, ganz große Erleichterung ab. Jetzt war mal jemand da und ich musste mir nicht um alle Dinge Gedanken machen, um alle Ängste, nicht zu wissen, was mich eben in dieser fremden Kultur eben erwartet. Und ich habe dann tatsächlich mit denen nach Whitefield fahren können, mit dem Taxi, der Weg ist ja relativ kurz, und kam in diesem Dorf an und aufgrund meines Zustandes war das für mich furchtbar, das zu sehen, die Bettler, die Straßen, die lauten Rikschas, der Gestank und dann dieser Ashram und dort drin ganz spartanisch zu leben, das war schon ein Schock. Wenn ich heute zurückdenke an diese Zeit und wie ich Indien lieben lernen durfte, in meinen 10 Aufenthalten, schmunzle ich natürlich drüber, aber das war damals für mich eine ganz, ganz schwierige Übung. Aber glücklicherweise, durch diese italienische Gruppe wurde mir da sehr viel erleichtert. Und es war natürlich schon Baba, der mich da rangezogen hat zu diesen Menschen, um schon mal eine Hilfestellung zu bekommen. Heute weiß ich, dass das ganz bestimmt geführt war von ihm.
Und dann der spannende Moment, der erste Darshan.
Ja, der erste Darshan. Ich kam rein, die Halle ja bedeutend kleiner, wie in Prashanthi Nilayam. Und die Sevadals da, die Menschen ganz eng zusammensitzen ließen. Und ich dachte mir, oh Gott, wie soll ich denn hier sitzen? Auf dem Sitzkissen, auf dem Steinboden. Ich wusste nicht, wie ich das könnte. Und immer wieder kam der Sevadal, move closer, move closer. Und ich dachte, ich kann hier nicht sitzen. Wohin soll ich denn moven?
Bei deinen langen Beinen.
Ja, ich habe auch lange Beine, bin über 1,85 groß und von Schneidersitz weit entfernt, war das für mich ganz, ganz schwierig. Ich wollte ja auch ganz vor, dass mich Sai Baba sieht und sehe dann die Tausenden von Leuten, die ja auch in Whitefield waren, um Gottes Willen. Wie soll ich denn jemals an den rankommen? Wie soll ich denn jemals fragen können oder ihm erzählen können, was meine Nöte sind, dass ich Heilung brauche? Und da kam dann schon eine ganz große Traurigkeit in mir, weil ich mir gedacht habe, da komme ich doch niemals ran. Und ich biss mir schon quasi in den Hintern, warum bin ich jetzt hierher geflogen? Warum sitze ich jetzt hier in diesem Indien?
Aber
ja, der erste Darshan, ich saß dann drin, es ging dann irgendwann los, Baba kam raus, es waren links und rechts von den Baba-Bildern die großen Bilder noch angebracht, ich kann mich gut erinnern, Love All, Serve All, Love Ever, Hurt Never, das hat mich schon sehr berührt und dann kam dieser Sai Baba raus, blieb stehen, guckte und ich guckte hin, ich war so ungefähr 100 Meter entfernt, dachte ich mir, was ist denn das? Ist das ein Mensch wie wir? Ich war heillos überfordert und er ging so durch die Leute durch mit seiner Majestät und ich dachte, ich habe noch nie was sowas in meinem Leben gesehen. Und er kam immer näher. Er blieb stehen, seine rechte Hand ließ er kreisen. Ich beobachtete das, aber ich hatte Gefühle aller Natur. Da war Freude da, Hoffnung, aber auch Angst, Entsetzen. Wäre das vielleicht doch ein Schwindler, ein Betrüger? Warum sind hier so viele Leute? Was wollen die alle? Wer ist dieser Sai Baba? Meine Informationen waren ja, dass er ein Heiliger wäre, dass er jetzt ein Gottmensch wäre. Da kam ich erst viel, viel später drauf und heute weiß ich natürlich, dass Baba Purna Avatar ist, die höchste Gottheit seit Tausenden von Jahren, die hier auf der Erde lebte und wir ja natürlich so viele Bücher gelesen haben mit den unglaublichen Geschichten. Das kann nur Gott selbst machen. Aber damals war das nicht so und die Zweifel waren da und die Ängste und er ging vorbei und irgendwie hatte ich das Gefühl, seine Gesichtsfarbe änderte sich, mal wäre er heller, mal wäre er dunkler, mal wäre das Gesicht bläulich, die Augen einmal liebevoll, in der nächsten Sekunde streng als wie, was habe ich denn verbrochen, warum guckt er mich so an? Also das war unglaublich für mich und eine ganz große Übung, mal überhaupt zu wissen, was geht denn hier eigentlich ab? Und er blieb schon einmal stehen, ungefähr 20 Meter von mir weg und materialisierte Vibhuti. Und ich sah das und wusste davon mit eigenen Augen und dachte, nee, das kann doch einfach nicht sein. Wie geht sowas? Und alles geprüft, selber probiert. Ich hatte selber dann zu Hause mit Salz probiert, mal ob sowas überhaupt möglich wäre, Salz nach unten rieseln zu lassen. Kann natürlich jeder probieren, Evelyn, es geht nicht. Man kann das Salz, nicht mal dieses grobstoffliche Salz, in der Hand halten und nach unten rieseln lassen wie ein Strahl. Also dachte ich mir, nee, in den Ärmeln so, da kann nichts versteckt sein. Also ich war ein ganz großer Skeptiker und Zweifler, weil in den Jahren der Suche nach Hilfe, die ich an viele Wunderheiler kam, auch an viele Scharlatane, ich war also auch ein gebranntes Kind und ich wollte nicht wieder auf irgendjemanden hineinfallen und somit dieses Überprüfen. Ja, und dann war das so, ich lernte auch Österreicher kennen, eine Österreicherin, eine Wienerin, hatte ich auch noch diese Schleife, wo Austria draufsteht, was man ja heute nicht mehr so trägt, um sich quasi zu zeigen, woher man kommt, dass man auch angesprochen wird. Und weil ich auch hörte, Sai Baba nimmt die zuerst ins Interview, die von ganz weit kommen. Da hatte ich mir natürlich auch eine große Chance ausgerechnet, wenn da irgendwie Austria steht. Aber als ich dann gemerkt habe, dass Menschen aller Welt da sind, manche vielleicht noch viel, viel weiter Weg mit Australien, Amerika und, naja, da wurde ich dann auch wieder relativ nüchtern und habe einfach versucht, mich da einfach einzuleben, das Ashram-Leben, diese Zimmer mit den Moskitonetzen, und diesem spartanischen Duschen und alles. Und dachte, oh Gott, hoffentlich werde ich hier nicht krank und hol mir irgendwas. Aber Babas Schutz natürlich im Ashram, der ist da. Und das war in meinem Zustand alles eine unglaublich schwierige Geschichte. Und ich quälte mich quasi immer zum Darshan und immer zu gucken, komme ich ganz nach vorne, um ihm nahe zu sein, dass er mich vielleicht herausfischen könnte. Und natürlich viel Zeit investiert. Mein Hintern wurde immer platter vom Sitzen. Ich wusste irgendwann nicht mehr, ob ich überhaupt noch einen Hintern habe. So tat mir alles weh von diesem Steinboden sitzen. Aber auch da wurde es dann irgendwann ein bisschen leichter. So, ich habe dann gehört, man sollte doch selber aber einen Brief schreiben und meinen Wunsch ihm zu Füßen legen und ihn bitten um Hilfe. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe dann Brief geschrieben, schönes Kuvert besorgt, wo ja eben in Indien Sai Ram draufsteht, Om Sai Ram, und kam mal wieder in die zweite Reihe. Und Baba geht durch den roten Teppich ganz langsam, wie er es macht. Und ich so in der zweiten Reihe und den Brief in der Hand und er geht dann vorbei und denkt mir, ach Mist, so eine große Chance, verdammt. Und er bleibt stehen, kreist wiederum mit seiner rechten Hand und dreht sich genau zu mir zu, kommt mit kleinen Schritten Ich dachte, nee, echt, ich jetzt? Und halt diesen Brief ihm entgegen. Und er nimmt den Brief aus meiner Hand. Und ich war so unendlich beglückt. Und es war ja auch so eine Verbindung da, eine geschlossene Verbindung, als wie in einer Kette. Auf einmal ist man verbunden, indem man ich was halte und er nimmt es aus meiner Hand. Und ich war unglaublich beglückt und natürlich in der Hoffnung, dass ich morgen in der Früh vielleicht dann aufwache und all meine Symptome weg werden. Das war halt so mein Wunsch. Ne? Ja, das kann ich jetzt schon vorwegnehmen, das war überhaupt nicht so. Aber es war schön und es war dann noch Nachbar von mir, hat dann noch einen zweiten Brief genommen, aber alle anderen Briefe nicht. Und ist dann wieder weitergegangen, hat dann abends einen Darshan gegeben, wie wir das alle kennen, bis zum Arati und ja, hat dann die Halle verlassen. So, und ich dann in dieser großen, großen Hoffnung, jetzt müsste doch was passieren, jetzt müsste doch wissen, was mit mir los ist. Und wenn er den Brief erst liest, ne, ohne zu, heute zu wissen, dass er ohnehin alles schon weiß, was in den Briefen drinsteht, aber dieses Ritual vielleicht. Und ich hoffte und hoffte, aber es passierte leider nichts. Meine Zeit ging ganz langsam zu Ende. Aber es gibt eine ganz, ganz außergewöhnliche Sache, die mir passiert ist auch. Und die möchte ich auch gerne mit allen teilen, die ich bis heute nicht aufklären konnte, die mich aber immer wieder zum Schmunzeln anregt, wenn ich daran zurückdenke. Ich hatte von Anfang an auch so einen Tourist-Guide. Der hat sich mir angeboten, ein junger Inder, Shiva Shankara hieß er, also ganz witzig wie der Heilige, und hat gesagt, ich müsste ihm nichts geben, er würde mich unterstützen, er macht es einfach so und möchte mir helfen, wenn ich irgendwas brauche, könnte ich ihn immer rufen. Das wurde auch ein inniger Kontakt und er hat mir dann mal vorgeschlagen, ach, wir könnten doch nach Bangalore fahren, da gibt es eine ganz große Shiva-Statue, da kann man durchlaufen, da sind auch Shiva-Lingam drin und ich dachte, das wäre nochmal eine gute Abwechslung. Und wir trafen uns in Whitefield und spazierten durch die Straßen, die ganzen Obsthändler, die Geschäfte links und rechts und dann kam ganz ein altes Mütterchen und ich dachte, ach, die sieht ja süß aus und dachte, ich muss diese Frau fotografieren. Die hatte sowas Süßes, sowas Liebliches und machte ein Bild von ihr. Dann gab ich ihr 5 Rupees oder 10 und wir fuhren nach Bangalore. Das war ganz beeindruckend, diese Statue, vielleicht kennst du sie, das ist also bestimmt 10, 15 Meter hoch und war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und dann gab es natürlich dort auch Souvenirs zu kaufen. Und ich sah was Hübsches und denke mir, ach, das könnte ich doch meiner Mama mitnehmen, das würde sie freuen. Mach meine Tasche auf, ich hatte ja eine Tasche immer rumgebunden mit den wichtigsten Dingen, meine Bauchtasche, keine Geldtasche mehr da. Und ich denke, nee, das gibt es nicht. Ich hatte ja Kreditkarte drin, mein Geld drin, meine Bankomatkarte, keine Geldtasche mehr da. Ich suchte die Tasche wie verrückt, stellte sie auf den Kopf, wo war die Geldtasche geblieben? Ich hatte doch die gar nicht gebraucht. Und dann fiel mir ein, ich hatte doch der alten Frau dieses Geld gegeben. Und das war das einzige Mal an dem Tag, dass ich meine Tasche öffnete. Und ich sagte zu dem Tourist Guide, I lost my money back. Und er sagt, okay, wir fahren gleich zurück und gehen ins Dorf und wir fragen, ob sie jemand gefunden hat. Da habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, da wird doch nie jemand eine Geldtasche abgeben. Da, wo die Menschen eh kein Geld haben, auch wenn sie jetzt in der Nähe von Sai Baba leben und wissen, man sollte das auch wieder abgeben, was man findet. Aber man kann sehen, das vielleicht auch als Gottes Zeichen, wenn sie Geld bekommen und nehmen das und rechtfertigen das. Wir wissen das, dass es die Inder auch so machen. Na gut, wir fuhren dann zurück mit der Rikscha und gingen Stunden die ganzen Straßen ab. Auch dort, wo ich das Foto gemacht habe, nichts. Und es kam schon langsam die Dämmerung und ich dachte, was mache ich jetzt? Ich habe kein Geld mehr hier, ich kenne niemanden hier und das jetzt auch noch dazu. Und dann war da noch so ein kleiner Obstladen, ein Tisch, wie er auf den Straßen steht mit dem Obst. Es war quasi die allerletzte Chance und mein Tourist Guide geht hin und fragt die alte Verkäuferin, hast du eine Geldtasche gefunden? Und sie nickt so und zieht meine Geldtasche raus. Und ich so, nee, das kann jetzt nicht wahr sein. gib mir die Geldtasche rüber, ich guck rein, alles drin, meine 50 Euro drin, 500 Rupies drin und ein paar kleine indische Scheine, die Kreditkarten, alles war drin und es war wirklich wieder Last Minute sei. Am allerletzten Chance kriege ich meine Geldtasche wieder und habe vor großer Freude dieser Frau 500 Rupies geschenkt und die hat gestrahlt. Heute wissen wir, was das damals auch vor über 10 Jahren Geld war, ist ja heute auch nicht wenig. Und ich sagte, nee, das gibt es nicht. Gleich zur nächsten Telefonzelle, weil ich hatte schon in Tirol angerufen. Ich habe meine Geldtasche wieder, ich habe meine Geldtasche wieder. Ich konnte es nicht glauben. Und dann war eine Freude und genau in dieser Freude dann aber kam wieder mein Zustand, meine Ängste, dieses Nicht-Aushalten meiner Symptome. Und ich sagte, keine Ahnung, sei Baba, wer du bist und ich freue mich über die Geldtasche. Und ich muss das alles nicht verstehen, dass man in Indien eine verlorene Geldtasche wiederbekommt. Aber mir wäre viel, viel lieber gewesen, du hättest mir geholfen, dann würde ich sogar zu Fuß nach Österreich zurückgehen. Aber ich wollte mich trotzdem freuen. Ich habe mich auch bedankt. Und heute im Nachhinein weiß ich natürlich, dass das auch von ihm so gewollt war. Und dass er mich vielleicht auch damit geködert hat und mir gezeigt hat, er ist da. Aber Evelyn, was ich bis heute nicht verstehen kann, ist, ich habe aus meinem Gefühl diese Geldtasche nicht verloren. Weil als ich dieses Foto gemacht hatte von dieser alten Frau, da war mein Touristguide neben mir und 2 Freunde von ihm. Das heißt, wäre mir da die Geldtasche runtergefallen auf den Erdenboden, wenn ich selber nicht gemerkt hätte, hätte es doch jemand von denen sehen müssen. Und diese Sache ist ja bis heute offen geblieben. Und ich sage dann manchmal, Baba, Baba, du Schlitzohr, die Geldtasche habe ich nie verloren. Die hast du mir rausgeholt und wiedergegeben. Und da bin ich heute noch ganz, ganz stark der Meinung, weil diese Bauchtasche mit meinen wichtigsten Dingen, die waren immer, immer im Vordergrund, dass mir die ja nicht verloren geht. Ansonsten bin ich nämlich hier richtig verloren. Und ich kann das bis heute nicht begreifen, wie diese Geldtasche hier rauskam. Und heute weiß ich, Baba war das, er hat die rausgenommen, er hat sie mir wiedergegeben. Und dadurch kam ich auch in das Gefühl, der muss ganz was Besonderes sein. Und der muss Fähigkeiten haben, die viele nicht hatten, die man von vielen anderen Heiligen so nicht hört. Wo ich auch nach Baba natürlich mich mit vielen Meistern auseinandergesetzt habe, aber immer wusste, dass Baba meine Führung ist, mein Sadguru, aber um auch zu wissen, dass auch was andere Meister sagen, das Gleiche ist, aber dass keiner dieser Meister, ob Yogananda, ob Vivekananda, ob Amma, ob Mutter Mira, ihr kennt alle, die meisten vom Hören und vom Sagen, dass die alle nicht solche Stücke gespielt haben wie Baba. Und auch dieses Spielerische, auch wenn es ganz schwierig war für mich und dieses wirklich allwissend, allmächtig, allgegenwärtig, das wurde mir in der Zeit mit Baba immer, immer wieder viel, viel präsenter. Und heute weiß ich, wen ich als meinen Sadguru bezeichnen darf, auch wenn wir uns natürlich nicht auf die Form so konzentrieren sollen, aber trotzdem immer weiß, würde es Baba nicht geben in meinem Leben, wäre alles viel, viel schwerer.
Para mashu mangala. Sabbato Maho Bhagava Ishwara.
Du bist dann also sehr enttäuscht zurück nach Hause gefahren, aber trotzdem bist du wiedergekommen. Warum?
Ja, Evelyn, ich warte an dem vorletzten Tag meiner dreiwöchigen Reise nach Indien von einer Frau gehört in Whitefield, die in die Akasha-Chronik schauen kann. Und ich dachte, ja gut, man sollte Blumen mitbringen, man sollte Früchte mitbringen. Ich glaube, Vibhuti auch. Es waren also drei Dinge, die man mitbringen sollte. Die habe ich besorgt. Ich glaube, eine Kokosnuss war auch dabei. Und wir fuhren dann zu dieser Devi Amma mit dem Rikscha. Das waren nur wenige Minuten. Und wurden auch gleich mal empfangen. Ich kam in diesem Raum rein. Alles Baba-Bilder von indischen heiligen Statuen wie Vibhuti und eine ganz, ganz kleine, zierliche Frau, ich würde mal sagen Anfang 60, und die dann ihre Augen schloss und mir dann sagte, ich hätte schon in der Krishna-Zeit gelebt und hätte damals Kinder umgebracht, und das schien wohl die Konsequenz zu sein für damals. Und ich dachte, oh, echt, ich hätte Kinder umgebracht, wo ich heute schon, bevor ich selber aber kennengelernt habe, mit Gewalt gar nichts zu tun haben wollte, da immer schon ausgestellt habe, könnte das denn stimmen? Ich habe dann sehr gezweifelt. Aber sie sagte, das Leid würde in einem halben Jahr zu Ende gehen. Ich versuchte das zu glauben. Und ich bekam diese Botschaft nicht mehr aus dem Kopf. Und ich wusste, das Schlimmste war für mich jahrelang gewesen, in Österreich die Dunkelheit, die Kälte auszuhalten. Und ich habe dann immer stärker den Impuls bekommen, wenn das wirklich stimmt, dann muss ich dieses halbe Jahr ohnehin gucken, dass ich das rumkriege, aber nicht in Österreich, während ich arbeite, sondern am besten in Indien. So, ich stellte einen Antrag auf Dienstfreistellung für ein halbes Jahr. Ja, und ich bekam das gewährt und ich war überaus glücklich und buchte dann für ein halbes Jahr Indien. Das war so eine große Hoffnung, das zu glauben. So, flog dann quasi einen Monat später wieder nach Indien und Prashanthi Nilayam Puttaparthi natürlich um einiges größer, noch mehr Menschen und diese Riesenhallen. Aber ich fühlte mich dort wohler. Es war mir sympathischer, auch weil der Ashram-Bereich so groß war. Ich lebte eine gewisse Zeit im Chat. Ich glaube, jeder weiß, was das bedeutet, in einer großen Halle zu schlafen. Dieser Lärm, das Schnarchen und mich dann dort einzuleben. Und in dieser zweiten Reise war ich dann tatsächlich mit diesem österreichischen, mit diesem Ehepaar da. Und Armin war so mein erster Baba-Lehrmeister und hat mich auch sehr streng in viele Dinge eingeführt und mir gesagt, wie wichtig das und das wäre. Es war gut für mich, ich habe da auch unglaublich viel gelernt. Und so kam dann Puttaparthi zu mir mit sehr vielen Erlebnissen, mit vielem Hoffen. Baba hat dann nochmals einen zweiten Brief von mir genommen, aber über einen Sevadal, weil Baba damals dann schon im Rollstuhl war. Für mich hatte das aber nicht die größte Bedeutung. Der Brief, den die Sevadals nehmen, wissen wir auch, dass ihn Baba nimmt. Das Wissen ist auch alles geführt und gesteuert. Aber an meinem Gesundheitszustand änderte sich nichts. Und ich dachte immer, diese heilige Frau in Whitefield, warum? Jetzt haben wir ja schon Februar, ich spüre überhaupt nicht, dass es mir besser geht. Okay, die sagte Frühjahr. Naja, es passierte einfach nichts. Und nach und nach flogen all meine Freunde, die ich dann da kennengelernt habe, wieder nach Hause. Und plötzlich stand ich alleine da. Und ich dachte, ich bekam riesengroße Ängste. Ich kann hier nicht mehr bleiben und das wird wohl auch alles nicht stimmen, was diese heilige Frau gesagt hat. Was mache ich jetzt hier? Und dann war ich so geknickt und sagte, nee, ich fliege jetzt nach Österreich zurück. Ich hatte kein Vertrauen mehr in die Aussage dieser Frau und auch nicht, dass da Sai Baba irgendwas machen würde. Ich war zutiefst enttäuscht, verbittert. Ich wusste nicht mehr ein noch aus und fuhr dann mit dem Taxi nach Bangalore und buchte meinen Rückflug um. Ja, und weinte bitterlich, kam dann auch wieder in Österreich an und brach mal alles zusammen, was so generell zusammenbrechen kann in meinem Leben. Ich fing unglaublich viel an zu rauchen. Ich drehte mich nur um meinen Kreis. Es eskalierte alles mit der Familie. Keiner konnte mehr damit umgehen und ich wusste einfach nicht, was mit mir passiert. Ich wusste, das war wohl meine letzte Chance bei diesem Sai Baba und ja, versank in einer ganz großen Hoffnungslosigkeit. All meine Freunde, wo sie gesehen haben, wie sich mein Körper verändert, wie ich mich verändert habe, wie ich mich zurückgezogen habe, die meinten alle, ich weiß nicht, Walter, wenn du das meinst, dann mach das, aber die konnten das überhaupt alles gar nicht verstehen. Ich konnte es ja selber nicht verstehen. Aber es war ja mein Bruder da, ich hatte meinen spirituellen Bruder, der leider inzwischen verstorben ist, der mich ja verstanden hat und mit dem konnte ich mich Gott sei Dank auch darüber austauschen, auch wenn er jetzt nicht ein Sai Baba Anhänger war, aber Yogananda liebte, der bei Amma war, in Assisi, mit dem konnte ich drüber reden, das war der Einzige, aber meine Mutter, meine Familie, die konnten das alle nicht verstehen und ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal nach Whitefield flog, kam meine Mutter zu mir, ich stand mit meinem Luggage, sage ich, auf der Straße und meine Mutter umarmte mich und ich hatte Tränen in den Augen vor diesem Abenteuer Indien und sie machte mir noch ein Kreuzzeichen auf die Stirn und ich habe mir dann gedacht, Mama, ich habe keine Ahnung, ob wir uns jemals wiedersehen werden. Ich hoffe nicht, dass in Indien was Schlimmes passiert oder dass irgendwann mich mein Mut verlässt und dann eben was passiert, was man ja nicht will. Somit ging ich mit weinenden Augen von meiner Mutter und wusste, die können das alles nicht verstehen. Und da war keine Unterstützung da. Das war für alle fremd. Und man darf nicht vergessen, in einem kleinen Tiroler Dorf, das ist einfach nochmals eine andere Welt. Da lebt man großteils den christlichen Glauben. Da hat Jesus natürlich eine ganz, ganz große Rolle und göttliche Führungskraft. Aber mit indischen Heiligen und Gurus, nee, da wollt wohl die wenigsten irgendwas zu tun haben. Und das ist vielleicht auch dann auch ein Grund gewesen, um dann auch viel, viel später von Tirol nach Hamburg auszuwandern, weil da wäre ich sonst wahrscheinlich in meiner Entwicklung überhaupt nicht weitergekommen. Das Merkwürdige, aber für mich sehr Beglückende war damals, ich hatte ja Ängste ohne Ende und alle waren abgereist. Aber Baba hat mir damals was Unglaubliches geschenkt. Ich konnte 4 Monate im Ashram leben, im Zimmer, ich wechselte natürlich mit den Personen, weil ja manche wieder heimfuhren, aber ich musste nie raus. Und ihr wisst alle, nach 10 Tagen muss man normal zur Accommodation, ich glaube, das war Not 8, und die Verlängerung machen hinten im Büro. Und ich gehe rein und da war immer so ein junger, strenger und ein älterer. Und irgendwie kam ich aber immer zum Älteren und mein Accommodation Slip, also die Zettel, die wurden ja zusammengeklammert. Der wurde immer dicker und dicker. Und ich gehe rein und denke mir, ich glaube, man durfte 60 Tage oder 30 Tage bleiben, ich weiß es nicht mehr genau. Auf alle Fälle gehe ich rein und habe die Tage zusammengerechnet und da stand immer eine Gesamtanzahl unten. Denk mal, stimmt doch alles nicht. Es war immer weniger, ne? Und ich gehe rein und sage, ja, ich würde gern wieder mein Zimmer verlängern. Ich hatte die volle Hose. Ich habe mir gedacht, einmal wird der dann sagen, nee, Sie sind schon drüber. Sie müssen sich draußen ein Zimmer suchen. Es wäre für mich der Tod gewesen. Ich hätte da draußen in dem Lärm in Butterbart nicht bestehen können. Und ich hatte jedes Mal bei jeder Verlängerung so große Ängste. Und am Anfang war ja noch Armin bei mir und er sagte, Walter, wenn Baba will, dass du im Ashram bleibst, dann bleibst du im Ashram und dann macht er alles und dann hypnotisiert er den oder es verrechnet sich der Computer. Baba macht es und ich dachte, ja, kann ich das glauben? Ja, und tatsächlich, es war wirklich so. Ich musste 4-5 Mal mindestens verlängern. Und jedes Mal ging ich zu diesem alten Sevadal und wo ich dachte, dass der überhaupt noch arbeitet. Das hat mich ja beeindruckt, mit welcher Demut der da saß und den Computer mit einem Finger alles hineindrückte. Und ich sagte, ich würde gern verlängern. Und ich krieg wieder für 10 Tage die Verlängerung. Geh raus aus der Accommodation, mir rinnen die Tränen runter, sage, das gibt's nicht, der verrechnet sich permanent, der Computer verrechnet sich, ich sehe wieder die Gesamtzahl, die war dann noch weniger, als wie wenn ich drin war. Und ich war unglaublich, ich fühlte da wirklich, auch wenn es mir so schlecht ging und wenn mir Sai Baba nicht mein Leid nehmen konnte, aber ich spürte, dass er mich in all meinen anderen Dingen wirklich unterstützte und mir da geholfen hat. Und das war eine ganz große Hilfe, auch wenn ich dann so enttäuscht abgereist bin, weil es ja nicht mehr für mich einfach, ich keine Hoffnung mehr sah. Aber das war für mich ein ganz, ganz unglaubliches Zeichen, das so erlebt haben zu dürfen, diesen Schutz im Ashram so zu haben. Was war das für ein Segen?
Und wie ging es dann weiter?
Ja, ich hatte ja meine Wohnung zwischenvermietet, um nicht zu viel Geld zu verlieren und bin dann in meiner Enttäuschung bei meiner Mutter geblieben. Und es gab Suizidversuche, die sind heute glücklicherweise gescheitert. Aber damals war die Frage, wie komme ich aus dem Körper raus, egal was da kommt, egal zu wissen, es kann nicht schlimmer sein wie hier. Und mit dieser letzten Hoffnung, Sai Baba hat mir nicht geholfen, was diese heilige Frau Devi Amma gesagt hat, trifft auch nicht ein. Es war inzwischen schon April und nichts passierte, gar nichts. Und ich wurde zu einer ganz großen Last für die Familie. Ich rauchte bis zu 160 Zigaretten am Tag. Ich drehte mich nur im Kreis. Ich verlor eigentlich alles schon auch davor an Arbeit, sozialen Netzwerk, Freunden, Partnerschaft. Auch mein ganzes Geld ging irgendwie weg. Das Ganze ersparte. Ich brauchte unglaublich viel Geld schon alleine für das Rauchen. Ja, und ich wurde, wie gesagt, eine ganz große Last für die Familie. Ich hatte viele Psychiatrieaufenthalte damals, Tiefschlafkuren. Die waren für mich noch erleichtert. Aber es gab gegen diese Symptome kein Medikament. Nichts. Und somit wurde meine Psyche immer schlechter und schlechter. Das schaffte irgendwann auch unsere Mutter nicht mehr. Und zu meinem Verdruss bekam ich dann auch noch einen Tinnitus, wie aus dem heiteren Himmel. Ja, und ich stand so, und das werde ich nie vergessen, an meinem Dachbodenfenster, das war so ein schräges Fenster, eingebaut in das Dach, und ich guckte da immer raus. Und auf einmal war eine Stimme da und die hat angefangen zu schimpfen mit mir, die mich alles bezichtigt hat, von Teufel, über Luzifer, über ewige Verdammnis und. Und dann war auch noch der Tinnitus da und ich wusste nicht, was passiert. Jetzt war ich gerade bei dem Seilbaber, hat es einen Zusammenhang. Wer spricht zu mir? Und es hatte für mich nicht die Form einer Schizophrenie. Heute weiß ich das. Ich arbeite auch im sozialpsychiatrischen Bereich. Ich war nie veranlagt für sowas, auch nicht für Depression. Ich war immer ein heiterer, fröhlicher Mensch. Was passiert mit mir? Und die Frage, Evelyn, die mich 10, 12 Jahre in meinem furchtbaren Leid begleitet hat, was habe ich verbrochen, um sowas zu bekommen? Und dann noch zweimal nach Indien und nichts hilft. Und alles brach zusammen, alles. Und dann diese Stimme, ich wurde diese Stimme nicht mehr los. Und die Stimme diktierte mich. Und ich sah Geistererlebnisse am helllichten Tag. Ich rauchte ja endlos. Vielleicht auch hat sich meine Aura dadurch geöffnet. Das weiß man ja durch gewisse Einflüsse, dass sich die Aura durchlöchert und auch Negativwesen in die Menschen eindringen können. Ich habe dann auch ein Buch gelesen von Armin Risi, ganz bekannt, der über diese Parallelwelten spricht, über die asurischen Wesen, nicht nur über die Engel, und dachte dann auch, ist das ein asurisches Wesen? Aber diese Macht, die diese Stimme hatte, es verschwanden meine Zigaretten, die Bilder hingen schief und ich war ohne Einfluss von Drogen oder Alkohol und ich dachte, das kann gar nicht sein, was passiert hier. Und dann schickte mich die Familie, weil meine Mutter es nicht mehr aushielt mit mir, zurück in meine Wohnung. Und ich rauchte dort endlos und ich sah jede Nacht Geister und ich kannte mich niemanden öffnen. Ich wurde diktiert von der Stimme, Dinge passierten fern dieser dreidimensionalen Welt. Und ich wusste für mich, ich bin für ewig verloren und ich kam auch nicht raus. Somit war klar, wenn mir das Geld ausgeht, ist die nächste Station irgendwann das Gefängnis, dass ich dort landen werde. Und die Familie zog sich von mir zurück. Es gab Krisengespräche, die gab es auch in der Psychiatrie. Die wollten mich damals auf die Langzeitstation stecken. Haben gesagt, wenn ich da reinkomme, dann bin ich für ewig verloren. Davor springe ich den Berg runter und bin dann auch wieder von der Psychiatrie geflüchtet. Und so ging das hin und her. Und ich wurde quasi vom Nesthäkchen, das ich immer in der Familie war, auch bei meiner Mutter, ich würde wirklich zum Teufel, auch in dem Kontext. Und ich dachte, keine Ahnung, was mit mir passiert. Somit war ich eigentlich sehr, sehr alleingestellt mit mir und lief in der Wohnung im Kreis. Die Stimme sagte, steh mal auf, rauch eine. Und ich musste, sonst wurde ich nicht mehr in Ruhe gelassen. Die Zigaretten lagen da, die waren schon vorbereitet in der Schachtel. Und ich dachte mir, ich bin doch nicht verrückt, was passiert hier? Also hier war eine Macht am Werk, welche auch immer. Ich wusste nur, das geht hier nicht mehr mit rechten Dingen zu.
Adhika Bhashinchu Suratvam Adhika Maiye Adhika Bhashinchu Suratvam Adhika Maiye కార్యసూరత క్షీణించి కరిగిపోయే భక్తి విశ్వాసములయందు రక్తి తొలగే బాధ్యతలు లేని స్వాతంత్ర పరత హెచ్చే భక్తి విశ్వాసములయందు రక్తి తొలగే బాధ్యతలు లేని స్వాతంత్ర పరత హెచ్చే నేటి విద్యార్థి బ్రతుకు ఈ పాటిదాయ.
Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, ist der erste Teil dieser Geschichte von Walter Obertanner zu Ende. Ich muss gestehen, auch für mich war es nicht immer leicht, dem zu lauschen. Aber wie zu Beginn ja schon bereits angekündigt, leitete Walter das Satya Sai Zentrum in Hamburg. Irgendwann also hat sich dieser verflixte Knoten für Walter schließlich gelöst. Darüber wird er im Teil 2 berichten. Am Mikrofon verabschiedet sich im Namen des gesamten Teams Ihre Evelyn Seliger.
కార్యసూరత క్షీణించి కరిగిపోయే భక్తి విశ్వాసమునయందు రక్తి తొలగే బాధ్యతలు లేని స్వాతంత్ర పరత హెచ్చే భక్తి విశ్వాసమునయందు రక్తి తొలగే బాధ్యతలు లేని స్వాతంత్ర పరత హెచ్చే నేటి విద్యార్థి బ్రతుకు ఈ పాటిదాయే నేటి విద్యార్థి బ్రతుకు నేటి విద్యార్థి బ్రతుకు